das ist ja zum Niederknien. So wird manchmal auf etwas pathetische Weise ein besonderes Kunstwerk oder ein schmackhaftes Gericht oder eine herausragende Leistung gewürdigt. Das ist so großartig, das ist so wunderbar, das ist so lecker, ach, das ist zum Niederknien. Es kommt aus der christlichen Praxis, dass Gläubige sich im Mittelalter oft niedergekniet haben, um zu beten und so Gott zu verehren. Und es ist eigentlich tragisch und bizarr, wie bereitwillig wir Menschen uns vor allen möglichen Freuden niederknien und das sogar ausdrücken. Alle möglichen Annehmlichkeiten und Genüsse werden so hoch gerühmt und verehrt, als sei es Gott gleich. Aber vor dem allein wahren Gott wollen sie sich nicht beugen. Seine Schönheit, seine Köstlichkeit, sein herausragendes Werk wollen sie nicht anerkennen, sondern sie vertauschen auch noch die Herrlichkeit Gottes mit dem, was geschaffen ist. Und das hat auch manchmal einen Einfluss auf die Christen, auf die Gemeinde Jesu Christi. Die Gläubigen werden verachtet in dieser Welt, als dumm und naiv, verlacht. Und viele Gemeinden fühlen sich schwach im Blick auf die überwältigenden Einwirkungen der Gesellschaft, der Kultur, anderer Weltanschauungen und Lebensphilosophien. Und in diesen Anspannungen kommt Unruhe und Streit, selbst innerhalb der Gemeinde auf. Wir müssen unsere Kraft demonstrieren, rufen die einen eifrig. Ach, ihr gehört doch gar nicht wirklich zur Gemeinde, rufen die anderen stolz. Der Apostel Paulus erkannte solche Herausforderungen der Gemeinde. Und tatsächlich sind viele seiner Briefe aus solchen oder ähnlichen Konflikten entstanden. Dass es Spannungen gab, Nöte gab von außen und von innen in der Gemeinde. Doch Paulus, er hat nicht nur in Weisheit gelehrt, was die Gläubigen tun und glauben sollen. Er hat auch immer für sie gebetet. Er hat ein beeindruckendes Zeugnis, dass er sagen kann, oh, ich bete für all die Gemeinden. Und Paulus hat eine besonders schöne Angewohnheit gehabt. Er schrieb den Gemeinden nicht bloß, dass er für sie betet, sondern er schrieb auf in seinen Briefen an die Gemeinden, wie und was er für sie betet. Und so ein Gebet von Paulus für eine Gemeinde wollen wir uns heute anschauen. In Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Epheserbrief, Kapitel 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet, zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Erstens die Situation. Die Gemeinde in Ephesus war, wie so viele Gemeinden im ersten Jahrhundert, gleich von mehreren Seiten bedrängt. Ephesus war bekannt für eine große Szene der Magie und der Zauberei. Als Paulus in Ephesus das Evangelium verkündete, da kamen viele zum Glauben und daraufhin verbrannten sie all ihre teuren Zauberbücher. Ephesus galt damals aber auch als die religiöseste Stadt überhaupt, weil diese Stadt voller Götzen und Götzentempel war. Ein Haus zur Anbetung der Artemis mit einer riesigen Statue im Inneren galt als eine der sieben Weltwunder in der Antike. Ja, aus allen Regionen, aus allen Richtungen strömten die Leute nach Ephesus, um diese Götzen zu bewundern, um sich vor diesen Götzen niederzubeugen. Ein Silberschmied entfachte einen großen Aufstand gegen die Christen, weil sie lehrten, es gibt nur einen Gott und der ist nicht mit Händen gemacht. Und diesem Schmied, Demetrius, den gefiel das gar nicht. Er fürchtete um sein Geschäft. Paulus schreibt später in 1. Korinther 16, dass eine große und wirksame Tür für ihn aufgemacht ist in Ephesus. Aber der Widersacher sind viele. Der Widersacher sind viele. Oh, es gibt so viele, die sich gegen das Evangelium und gegen die Verkündigung des Evangeliums stemmen. Doch in seinem Brief sehen wir auch, dass diese äußeren Angriffe und Nöte zu Problemen in der Gemeinde geführt haben. In den nachfolgenden Kapiteln ermahnt Paulus sie zu einem Leben in Einheit, zu einem Leben in Reinheit, zu einem Leben in Ordnung, zu einem Leben im Glauben. Die Gemeinde war innerlich zerstritten, moralisch fragwürdig. Zerstritten, welche Ordnungen des Lebens sie überhaupt aufrechterhalten müssen. Paulus schreibt die ersten drei Kapitel voller purer Theologie. Bevor er auf irgendeines dieser Probleme eingeht, bevor er irgendwie nur etwas konkret angeht, schreibt er drei Kapitel darüber, was es heißt, an Gott zu glauben, in Christus zu sein, was das alles für theologische Implikationen hat. Er schreibt von den wunderbaren Segnungen, die wir Gläubigen in Christus haben. Er schreibt, was für eine unfassbare Gnade Gott Sündern erwiesen hat, dass er sie aus aller Welt errettet hat, nicht wegen ihrem Verdienst. Wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden, aber er hat sie errettet aus Gnade allein, durch Glauben allein, in Christus allein. Und wir haben eine hohe Stellung. Die Gemeinde hat eine hohe Stellung in dem Ratschluss Gottes. Sie mag verlacht werden in dieser Welt und als schwach und einfältig wirken, als solche, die keinen wirklichen Einfluss haben kann auf die Gesellschaft, auf diese Welt, auf den Lauf dieser Welt. Aber Paulus weiß, wisst ihr was? Gott demonstriert vor allen Mächten und Gewalten seine mannigfaltige Weisheit durch die Gemeinde. Durch die Gemeinde. Hier zeigt sich die Weisheit Gottes. Ja, es ist nicht die Weisheit dieser Welt, aber hier zeigt sich die Weisheit Gottes. Und so getränkt von der Erklärung, was Gott getan hat, welchen Stand wir in Christus haben, wie wirksam Gottes Gnade ist und wie er seinen Plan ausführt, gerade auch durch und mit seiner Gemeinde, da hält Paulus inne und er fällt auf die Knie. Deshalb, sagt er, überhaupt ist, in alle möglichen Abschnitte hier in Ephesus beginnen immer wieder mit deshalb oder deswegen, weil die Theologie einen Eindruck macht auf Paulus und auf die Christen, die aufrichtig aufmerksam zuhören. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und damals war die übliche Gebetshaltung eigentlich mit erhobenen Händen zu stehen. So beteten die Juden und so beteten oftmals auch die ersten Christen. Sich niederzuknien war ein besonderer Ausdruck, sich selbst zu demütigen und Ehrfurcht und Unterordnung zu betonen. Man kniete nieder vor Königen und sagte, ich bin dein Untertan. Ich bin bereit, dir zu dienen. Man kniete nieder, um zu zeigen, dir gebührt alle Ehre. Ich kann mich erinnern, an einem Tag während meiner Studienzeit war ich innerlich sehr aufgebracht. Und zwar durch die Weise, wie im Seminar die Glaubwürdigkeit von Gottes Wort angegriffen wurde und wie all die kostbaren Lehren von Gott relativiert wurden. Und ich traf mich mit einigen Brüdern zum Gebet im Zimmer und ich fing an, im Zorn zu beten. Ich wünschte, Gott würde eingreifen und richten und strafen und vernichten. Bis mir eine Bibelstelle in den Sinn kam, die ich an demselben Morgen gelesen hatte, wo Jesus nicht beeindruckt war von den Berichten, dass seine Jünger Dämonen austreiben konnten und große Macht hatten. Nein, er freut sich im Geist, heißt es, und preist den Vater, der seine Gnade vielen Weisen dieser Welt verborgen hat, aber es den Unmündigen geoffenbart hat. So hat es dir wohlgefallen, Vater. Und ich war so getroffen und überwältigt von einem plötzlichen gewaltigen Eindruck der souveränen Herrlichkeit Gottes, dass ich wortwörtlich auf die Knie fiel. Und ich pries den Gott. Ich pries Gott, dass er mir, einen unmündigen, törichten, unverständigen Jungen, seine große und kostbare Gnade geoffenbart hat, dass ich im Buch des Lebens geschrieben stehe und dass ich sein Wort empfangen kann als Wort Gottes, das wirksam in meinem Leben eine ganz neue Ausrichtung, eine ganz neue Liebe, eine ganz neue Gesinnung geformt hat, eine ganz neue Freude, eine lebendige Hoffnung. Ich pries Gott dafür, dass er mich gerettet hat. Die Knie galten für die Hebräer als Sinnbild der Kraft. Das Beugen der Knie ist so das Beugen der eigenen Kraft vor dem lebendigen Gott. Ich vertraue nicht auf meine eigene Kraft, sondern ich beuge meine Knie. Nein, ich bin nicht stark in mir selbst, aber ich knie vor dem mächtigen Gott, von dem ich alle Hilfe erwarte. Nun, habt ihr jemals solch einen Eindruck der Größe, der Macht Gottes erlebt? Dass ihr euch vor ihm niederkniet. Paulus, während er reflektiert, während er schreibt, was Gott getan hat, wer Gott ist, was es heißt, zu Christus zu gehören, fällt er auf die Knie und betet an. So überwältigt ist er. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Paulus betet hier speziell zu Gott, dem Vater, der ersten Person der Dreieinigkeit. Und er sagt, alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden wird von ihm benannt. Mit Vaterschaft ist hier nicht nur die Rolle eines Vaters gemeint, sondern es ist ein Ausdruck für Familie oder Sippe, die von einem Stammvater herkommt. Also nicht nur die Vaterschaft, sondern auch das, was von dem Vater herkommt, die ganze Familie, der ganze Familienverband. Es geht hier um eine Familienstruktur oder Gemeinschaftsstruktur als Ganzes. Jeder Familienverband verdankt seinem Ursprung Gott. Ja, die Grundstruktur menschlicher Beziehungen geht zurück, das haben wir gestern in der Konferenz gelernt, auf den dreieinigen Gott, der ewig ist, unveränderlich, aber in Ewigkeit Gemeinschaft unter den drei Personen des einen Gottes, der sich uns geoffenbart hat mit den Titeln Vater, Sohn und Heiliger Geist. Unter den Personen Gottes besteht und bestand in aller Ewigkeit Liebe und Gemeinschaft und Beziehung. Und darum kommen alles, was solch eine Verbindung und Gemeinschaft und Beziehung hat, es kommt alles von Gott. Und der Vater in besonderer Weise als Ursprung dieser Beziehung, dieser Gemeinschaft. Weil Gott in sich selbst Beziehung und Gemeinschaft hat, ist jedes Konzept der Gemeinschaft von Menschen oder Engeln von Gott abhängig, vom Vater, der der Ursprung und die Quelle von Gemeinschaft ist. Paulus betet bewusst zu Gott als Vater in Ehrfurcht und Zuversicht und betont damit: Ich darf echte Gemeinschaft, verantwortungsvolle, liebevolle, persönliche Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, der der Ursprung für jede echte Gemeinschaft in der ganzen Schöpfung ist, im Himmel und auf Erden. Es ist nicht bloß ein Dahersagen, kein frommes Aufsagen bestimmter ritueller Sätze. Paulus, er betet. Und in tiefer Ergriffenheit über Gott kniet er nieder, während er selbst im Gefängnis sitzt, in Ketten gebunden ist. Und er betet zu Gott. Er betet zu Gott. Und ist überwältigt, dass dieser große Gott nahbar ist, dass er sich ihm nahen kann, dass er Gemeinschaft haben kann, dass er Gott den Vater seinen Vater nennen kann. Und bei all den Sorgen und bei all den Problemen, bei all den Nöten, bei all den Widersachern, bei all den Fragen, bei all den praktischen Unruhen, bei all den Streitereien der Gemeinde, schreibt Paulus 3 Kapitel voll herrlicher Theologie, voll erhebender Lehre. Und bevor er auch nur auf einen einzelnen Konflikt, auf eine einzelne Not zu sprechen kommt, betet er selbst, bewegt und betroffen. Gott möge so in den Leben der Christen wirken, wie es kein Ratschlag, keine Strategie, keine Motivationsrede jemals tun kann. Und das ist eine Bitte. Zweitens, die Bitte. Um was bittet Paulus also? Er bittet nicht: Gott, lass all die Feinde der Gemeinde verstummen. Er bittet nicht: Gott, reiß all die Götzentempel nieder. Lass ein Erdbeben aufbrechen und den großen Tempel der Artemis einfach in den Höllenschlund versinken. So ähnlich waren meine Gebete damals. Er bittet nicht: löse endlich meine Ketten, damit ich der Gemeinde helfen kann, wieder aufgerichtet zu werden. Nein, er bittet: Gott, führe die Gläubigen in Ephesus doch in eine tiefere Gemeinschaft mit dir selbst. Bei allen äußeren und inneren Problemen und Herausforderungen lag Paulus dieses Anliegen vor allem anderen auf dem Herzen. Er beugt sich vor Gott, dem Vater, nieder und er bittet um das, was sie am meisten brauchen. Und wir finden hier in dieser Bitte nach persönlicher Gemeinschaft, passend zu dem Thema unserer gestrigen Konferenz, Bezüge zu all den 3 Personen der göttlichen Dreieinigkeit. In Bezug auf Gott, den Vater, betet Paulus, Vers 16, er gebe euch, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Gott, der Vater, muss die Kraft geben. Von ihm kommt alle Kraft, die die Gläubigen brauchen. Die Gläubigen, sie fühlten sich kraftlos, sie fühlten sich entmutigt, sie fühlten sich schwach, vielleicht enttäuscht und ratlos, vielleicht hoffnungslos, denn der Widersacher sind viele. Und Paulus, er bittet: O Vater, bitte stärke sie mit Kraft. Eine Kraft, die sie nicht im Fitnessstudio erlangen, auch nicht durch ein Rhetoriktraining, wie gewinne ich eine Debatte, sondern Gott gebe Kraft, dass sie mit einer Stärke gekräftigt werden. Das ist geistliche Kraft, die von Gott, dem Vater, selbst kommt. Eine Kraft, um die Pflichten und die Dienste zu erfüllen, zu denen der Vater sie berufen hat. Eine Kraft, Leiden und Schmerzen zu ertragen, im Glauben und in Hoffnung an den einen lebendigen Gott. Eine Kraft, die Hoffnung und den Glauben nicht zu verlieren, selbst in Zeiten der Bedrängnis. Eine Kraft, die Liebe zu erhalten, selbst in Streit. Und diese Kraft, sie entspricht dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit ist eine strahlende Macht, eine Kraft und Bedeutung, die sichtbar und erfahrbar wird. Paulus bittet, dass der Vater die Gläubigen in einer Weise segnet, die seiner eigenen echten Herrlichkeit entspricht. Eine Kraft, die dazu führt, zu sehen, wow, das ist keine Menschenkraft. Das leuchtet hervor, das Wirken Gottes, das Eingreifen des Herrn. Hier ist eine Kraft, die ist nicht menschlich, die ist nicht natürlich. Hier sehen wir eine Kraft Gottes, die aufleuchtet und strahlt. Es hat nichts mit dem Pomp und den Paraden der Machthaber dieser Welt zu tun. Sondern diese herrliche Kraft ist eine innere, eine durchdringende Kraft und eine heilige Schönheit. Und das Ganze ist bei Gott reichhaltig vorhanden. Gemäß dem Reichtum. Und was Paulus damit meint ist, Gott, Vater, gib gemäß deines Reichtums. Das heißt, gib reichlich, gib freigebig, gib überfließend. Gott, bitte kräftige dein Volk mit herrlicher, mit reichhaltiger Kraft, die nur du geben kannst, Gott. Die von dir ausgeht, nicht von menschlicher Weisheit, nicht von menschlicher Kraft. Und in Bezug auf den Geist fährt Paulus fort. Durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Er betet, der Vater möge doch seinen Geist senden, um die Gläubigen diese reiche und herrliche Kraft zu vermitteln. Diese Kraft, sie geht vom Vater aus, aber er sendet seinen Geist, damit der Geist diese herrliche Kraft genau da anwendet, wo wir sie brauchen. Denn der Vater, er sendet nicht Myriaden von Engeln. Er sendet keinen großen Sturmwind, keinen Feuersbrand, kein Erdbeben, keine ägyptischen Plagen. Er sendet seinen Geist. Warum? Die Kraft, um die Paulus bittet, ist eine Stärkung, die dort notwendig ist, wo der Heilige Geist wirksam ist, an dem inneren Menschen. Das bedeutet, unser Verstand, unser Wille, unsere Empfindungen, unsere Seele. Die herrliche Kraft des Vaters ist wirksam durch die Anwendung des Heiligen Geistes, der die Christen innerlich ausrichtet und stärkt. Und das tut er. Wie wendet er diese Kraft des Vaters am inneren Menschen an? Indem er Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen lässt. Das macht der Heilige Geist. Er lässt Gott den Sohn, Jesus Christus, durch den Glauben in unseren Herzen wohnen. Das ist die Stärkung, das ist die Kraft am inneren Menschen. Der Heilige Geist schenkt und bewahrt uns den echten Glauben. Er führt uns ja erst zur Wiedergeburt. Und er fördert und stärkt den Glauben. Und mit diesem Glauben bringt er uns Christus in unsere Herzen, sodass unser ganzes Leben von Jesus Christus geprägt und geleitet ist und wir dem Bild Christi immer ähnlicher werden. Da, wo der Heilige Geist am inneren Menschen wirkt, da wohnt Christus im Herzen. Und kein Wunder, dass wir dafür Kraft brauchen, oder? Eine Kraft, die nicht natürlich ist, sondern die dem Reichtum der Herrlichkeit, der Kraft Gottes entspricht. Denn wir staunen schon darüber, dass die Krippe in Bethlehems Stall den Herrn aller Schöpfung halten konnte. Wie viel mehr sollte es uns verwundern, dass Gott der Sohn in unseren Herzen wohnen und bleiben will. Ja, durch den Geist macht Christus Wohnung in uns. Und der Geist ist die Garantie dafür, dass alle Segnungen durch Christus uns gelten. Herr, ist der Geist der Verheißung. Wir brauchen die göttliche Gabe des Heiligen Geistes, damit Christus in uns lebt. Und das ist keine bloße emotionale Entscheidung, dann probier es halt mal mit Jesus. Es ist eine übernatürliche, kräftige und herrliche Gabe des Vaters durch den Geist, dass wir Gemeinschaft mit dem Sohn haben können. Dass Christus in unseren Herzen wohnt. Und wohnen heißt bleiben. Aber hier geht es nicht nur um den Beginn des Glaubenslebens, sondern während unseres Glaubens brauchen wir es, dass der Vater uns durch den Geist am inneren Menschen stärkt, fortwährend, sodass Christus immer mehr Raum in uns gewinnt und wir ihm immer ähnlicher werden und uns seine Gegenwart und seine Segnungen immer gewisser werden, dass wir gerade dadurch immer wieder neu gestärkt werden, gefördert werden, dass wir wissen, Christus ist in uns. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dafür gebraucht der Apostel zwei sprachliche Bilder. Eines aus der Botanik und eines aus dem Bauwesen. Er sagt, und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Gewurzelt ist ein Baum, wenn er seine Wurzeln in gute, nahrhafte Erde sprießen lassen kann, um damit Leben und Festigkeit aus dem Boden erhält. Der Baum, er braucht die Wurzeln, weil er die Nahrung aus dem Boden daraus zieht und sie zieht bis in die Spitzen der Äste und der Blätter. Und gleichzeitig geben die Wurzeln diesem Baum Halt, dass sie nicht durch jeden Wind einfach umgeknickt werden. Gegründet bezieht sich aber auf ein Haus, das auf einem geraden und stabilen Fundament aufgebaut ist. Nicht auf losem Sand, der einfach wegrutschen kann. Diejenigen, die durch den Geist gekräftigt werden, empfangen geistliches Leben und geistliche Nahrung, wie auch Festigkeit und Beständigkeit durch die Liebe Gottes. Das, was einen Christen wirklich stärkt und erquickt, wirklich ernährt und festigt, ist die Kraft der Herrlichkeit Gottes, die uns in seine Liebe stellt, die uns in die liebevolle Gemeinschaft mit ihm wurzelt und gründet. Und so betet Paulus weiter in Bezug auf den Sohn, auf Jesus Christus. Vers 18. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Es ist, als hätte Paulus einen Raum oder einen Gegenstand vor Augen. Und er versucht, diese Dimensionen zu beschreiben. Ja, die Länge und die Breite, die Höhe und die Tiefe. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in eine neue Wohnung ziehen wollt. Ja, vielleicht ihr habt geheiratet und ihr sucht eine größere Wohnung und ihr habt eine Besichtigung der Wohnung. Und ihr werdet durchgeführt und dann seid ihr zu Hause und immer noch beeindruckt von dieser schönen Wohnung und ihr versucht irgendwie aufzuzeichnen, ah ja, wie war nochmal die Raumanordnung und wie groß waren eigentlich die Räume, weil ihr euch vorstellen wollt, wie wird ein Leben darin aussehen können? Was passt eigentlich alles hinein? Paulus beschreibt auch hier diese verschiedenen Maße. Aber er zählt nicht nur Länge, Breite und Tiefe auf, so wie wir es gewohnt sind, sondern nennt dazu auch noch die Höhe. Aber was ist das eigentlich, was er hier vor Augen hat? Was beschreibt er hier eigentlich? Worauf beziehen sich diese Dimensionen? Wahrscheinlich beschreibt das und vor und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, nicht etwas, was noch zu diesen Dimensionen, was er hier so dreidimensional aufzeigt, was noch dazu kommt, sondern es ist wahrscheinlich ein Partikel, das verstärkt oder betont diese betrachtete Sache. das, was er, diese Maße, die er beschreibt. Er sagt, all die Breite und Länge, die Höhe und die Tiefe, ja, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus. Die Liebe, in der der Geist die Christen verwurzelt und die Liebe, die als feste Grundlage des Christenlebens dient, diese Liebe hat solche Dimensionen, dass wir Kraft brauchen, damit wir überhaupt imstande sind, diese zu erfassen. Paulus sagt, ja, ich bete um Kraft für euch. Ich bete um die Kraft, dass ihr in der Lage seid, etwas zu erkennen von der Liebe Gottes in Christus. Das ist die Kraft, für die ich bete. Diese reichhaltige, herrliche Kraft, dass sie versteht, was es heißt, in der Liebe Christi gewurzelt und gegründet zu sein. Und er will es ihnen zeigen. Habt ihr je betrachtet die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe Christi? Ich deute es so, dass die Breite der Liebe Christi den Umfang markiert. Paulus erklärt in Epheser 2 und auch im ersten Teil von Epheser 3, dass es zu dem Geheimnis Gottes gehört, das nun in der Gemeinde aufgedeckt wurde, dass Jesus nicht nur der Heiland der Juden ist, sondern auch der Heiden. Seine Liebe ist so breit, es umspannt den ganzen Erdkreis. Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Sippen, sie sollen in Christus gerettet werden. Was für eine Breite! Darum fügt Paulus auch hinzu, damit ihr mit allen Heiligen völlig erfasst. Schaut doch einmal die Breite, alle Heiligen, nicht nur in Jerusalem, nicht nur in Juda. Schaut euch an, in Ephesus und überall da, der Brief wurde auch noch an anderen Gemeinden in Kleinasien geschickt. Schaut einmal, schaut euch doch mal um mit allen Heiligen, was für eine Breite der Liebe Christi. Und die Länge, sie zeigt die zeitliche Spanne an. Jesu Liebe, wann begann sie? Schon vor Grundlegung der Welt. Als er mit dem Vater plante, die Erwählten zu retten. Ja, bevor wir Christus liebten, liebte er uns und gab sein Leben für uns hin. Und diese Liebe Christi hört niemals auf. Es hat kein zeitliches Ende. Jesus liebt die Seinen bis in alle Ewigkeit hinein. Was für eine Länge. Was für eine Länge. Ewig. Und die Höhe ist die Qualität. Jesu Liebe ist so voller Leben und Kraft, sie führt sicher in das Himmelreich, in die himmlische Herrlichkeit. Wir erleben gerade überall einen Rohstoffmangel. Wir wissen nicht, reicht das Gas, um über den Winter zu kommen? Reicht das Benzin, damit wir ans Ziel kommen mit dem Auto? Reicht es oder ist es doch zu wenig? Ist es doch zu teuer? Ist es doch zu begrenzt? Ist es doch zu aufwendig? Werden die Verträge doch vorzeitig gekündigt? Doch die Liebe Christi ist höher als die Wolken. Er führt in die Höhe und er verliert keinen, für den er in Liebe sein Leben gegeben hat. Die, für die er gestorben ist, die wird er auferwecken am letzten Tag zu einem neuen Leben. Er wird sie in die Höhe tragen. Er hat sein Leben gegeben. Er hat den Preis bezahlt und das ist die Tiefe, die unfassbare Dimension seines Leidens. Der Sohn hat die himmlische Herrlichkeit verlassen. Er wurde Mensch, er hat sich gedemütigt, er wurde zu einem Diener, ja, zu einem Knecht. Er ertrug Schande und Spott, Hass und Gewalt und lebte dennoch vollkommen heilig und gerecht auf dieser Welt. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dass er gehängt wurde und starb. und in das Totenreich herabsank. Die Liebe Christi ist tiefer als der Tod. Er ertrug den Zorn Gottes als unser Stellvertreter, damit wir Leben haben. Kein Wunder also, dass Paulus noch einmal ansetzt und zu dem Schluss kommt, nein, bei all den Dimensionen, es übersteigt unseren Verstand. Die Liebe Christi übersteigt unseren Verstand. In jeder Dimension. Was für eine große Liebe Christus für uns hat. Es übersteigt alle Bilder, alle Vergleiche, all unsere Erfahrungen, all unsere schönsten Erinnerungen. Alle unsere kühnsten Träume. Seine Barmherzigkeit, sein Mitgefühl, sein Mitleid mit uns Sündern, die wir überhaupt nichts Gutes verdient haben. Seine liebevolle Fürsprache vor dem Vater, seine treue und ewige Verbundenheit, dass er in Ewigkeit Gottmensch ist, um für uns zu sein, um mit uns zu sein. Dass er sich mit der Gemeinde vereint, um niemals wieder von ihr getrennt zu sein. O Vater, stärke uns doch durch deinen Geist, um die Liebe Christi mehr und mehr zu schmecken, selbst wenn wir in Ewigkeit nicht fertig werden, diesen Raum zu durchlaufen und über diese Maße zu staunen. Stärke uns schon jetzt, heute, damit wir mit allen Heiligen immer mehr erfassen, was das für eine Liebe ist. Und drittens das Ziel. Paulus weiß um die Probleme. Aber er betet um eine echte, erfahrene Erkenntnis der Liebe Christi in der herrlichen Kraft des Vaters durch das Wirken des Geistes am inneren Menschen. Und er fasst es zusammen mit diesen unglaublichen Worten: damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Der anglikanische Prediger Armitage Robinson, er schreibt über diese Bitte: kein Gebet, das jemals verfasst wurde, hat je eine kühnere Bitte geäußert. Es gibt kein größeres Gebet als dies, dass ihr mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werdet. Mit der Fülle Gottes meint Paulus nicht, dass die Gläubigen selbst zu göttlichen Wesen werden, sondern dass die Christen alles, was Gott ist und was er gibt, persönlich in ihrem Leben erfahren, genießen, schmecken, sich erfreuen und wirklich erleben sollen. Die ganze Fülle des dreieinigen Gottes erfülle euer Leben. Stärke und segne euer Leben. Sie sollen die ganze Liebe des Vaters und die volle Gnade des Sohnes und den ganzen Beistand des Geistes, ja die ganze enge, persönliche, heilige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott erfahren. Die Fülle Gottes, die ihr Leben, ihre Ängste, ihre Sehnsüchte, ihre Schwachheit, ihre Nöte erfüllt mit segensreichem Frieden, mit herrlicher Kraft, in dem Bewusstsein, Gott ist da. Gott ist da. Die ganze Fülle des dreieinigen Gottes ist da. Hier und jetzt, in meinem Leben. Es wirkt fast, als wenn Paulus selbst kurz innehält und überlegt, habe ich gerade wirklich um die ganze Fülle Gottes gebetet? Aber anstatt es zu relativieren oder zurückzunehmen, bricht er in noch größeres Lob aus. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, ich weiß, das, was ich gebetet habe, es geht weit über all das hinaus, was wir überhaupt denken können. Aber der Gott, zu dem wir beten, er gibt weit mehr, als wir bitten und verstehen. Und ja, das Ziel ist die Gemeinschaft mit der Fülle des dreieinigen Gottes. Und diese Gemeinschaft, sie bringt uns dazu, Gott in allem zu verherrlichen. Und wir verstehen, dass das, was wir brauchen, weit höher geht, als was wir oft erbitten oder woran wir denken. Ja, unsere Gebete sind gefüllt davon, dass wir Lösungen suchen für dieses Problem. Und Heilung für jene Krankheit. Und Veränderung in dieser Situation. Und wir dürfen mit all diesen Anliegen vor den Herrn kommen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Aber in der Kraft Gottes wirkt unser dreieiniger Gott in so einer Weise an und in uns, dass Gott in allem verherrlicht wird in der Gemeinde. Das ist das höchste Ziel, die Herrlichkeit Gottes. Fort mit all den falschen, egoistischen, stolzen, selbstsüchtigen, neidischen Streitereien. Sagt mir, wie wird die Herrlichkeit Gottes gerühmt in der Gemeinde? Ist das unser Gebet? Ist das unser Ziel? Wie wird Gott groß? Wie strahlt seine herrliche Kraft in unserer Gemeinde? Und Paulus geht in den folgenden Kapiteln darauf ein, wie das praktisch aussieht. Durch Einheit, durch Reinheit, durch Ordnung, durch Glauben. Und nicht nur in der jetzigen Gemeinde soll Gott verherrlicht werden. Christus soll auch allen zukünftigen Geschlechtern verkündet werden, die ihn noch nicht kennen, auf dass Gott in Christus verherrlicht werde in alle Ewigkeit. Ihr Lieben, es geht um die Herrlichkeit Gottes, um die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes. Und zu leicht beugen wir uns vor Gott und wir beten doch nur und suchen doch nur eigentlich unsere eigene Ehre, unseren eigenen Sieg im Streit, unsere eigene Position, die wir gefestigt haben wollen. Aber als ein weiser Hirte und ein guter Seelsorger befiehlt Paulus die Christen in Ephesus und den umliegenden Gemeinden Gott mit einem lebendigen und grundlegenden Gebet an. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Und alle Ermahnungen und alle Aufforderungen, alle Ratschläge, sie gründen auf dieser einen Bitte. Dreieiniger Gott, wirke in deiner Gemeinde, auf dass die Gläubigen sich an dir erfreuen. Und du selbst in allem, in der Gemeinde und in aller Zeit, in Ewigkeit verherrlicht wirst. Das ist die Grundlage, auf der alle Ratschläge, alle praktischen Anweisungen dieses Buches ruhen. Bring dich die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf die Knie. Manchmal ist es nur die Erkenntnis unserer eigenen Not, unbequemer Umstände, die uns auf die Knie bringen. Bring dich die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf die Knie. Betest du, weil du ergriffen bist davon, wer Gott ist und was er tut und wie er wirkt. Vielleicht hast du es noch nie in deinem Leben so erfahren. Vielleicht kennst du es vor dem Essen zu danken oder bei gewissen Nöten zu beten. Aber ich lade dich ein, lies einmal die ersten drei Kapitel in Epheser. Lies einmal, wer Gott ist und was er tut. Lies von der Liebe Christi, von den Dimensionen dieser Liebe für die Gläubigen. Und bete Gott an. Und lass mich dich fragen, wirkt der Heilige Geist in deinem Leben, indem er dir Christus groß macht? Ich frage nicht, ob du Erfolg hast in deinem Job, ob du Gott Dank sagst für deine Karriere oder für all die Mittel, die du bekommen hast, wirkt Gott durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Kannst du heute sagen, ich bin nicht mehr der gleiche, der ich früher war? Weil Christus in mir lebt, ist der Heilige Geist wirksam in dir. Und macht er Christus groß. Bringt er dich dazu, zu sagen, das ist meine Festigkeit. Oh, ich werde nicht hin und her geschaukelt, ich werde nicht beunruhigt von jeder neuen Nachricht in den Zeitungen. Nicht von Kriegsgerüchten, nicht von Krankheiten, nicht von sonst etwas. Oh, das schüttelt mich nicht um. Ich weiß, Christus liebt mich. Darin bin ich verwurzelt. Das ist meine Lebenskraft. Darauf bin ich gegründet. Und das formt meine Empfindungen. Und das formt meine Hoffnung. Und das formt meinen Willen. Und das formt mein Ziel, das ich erstrebe in meinem Leben. Und sag mir, was hindert dich und bringt dich davon ab, die unermessliche Liebe Christi zu betrachten. Wenn Paulus betet, dann ist es so, als würde er in so einen virtuellen Raum treten und er sieht diese Dimensionen vor sich. Aber wann hast du das letzte Mal wirklich darüber nachgedacht, wie herrlich das Evangelium Gottes ist? Wie herrlich Christus ist, seine Liebe. Und warum? Weil es so viele Themen gibt, die uns ablenken, die so viel wichtiger scheinen, die so viel dringender scheinen. Ich habe jetzt keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, denn jetzt habe ich dieses dringende Thema und dieses, das ist eilig und ich muss mich jetzt unbedingt damit befassen. Oh, Paulus sagt nein. Ich bete bei all den Nöten, bei all den Streiten, bei all den Dingen, die ich auch ansprechen muss. Zuallererst bitte ich um Kraft, dass ihr die Dimensionen der Liebe Christi erkennt, zusammen mit allen Heiligen. Oh, setze all das, was dich ablenkt, was deine Gedanken so sehr beschäftigt. Setze das an den richtigen Ort. Aber fange an bei Christus. Und zuletzt, lebst du zur Ehre des dreieinigen Gottes? Ist seine Herrlichkeit, ist seine Ehre in der Gemeinde und in der Welt, in aller Zeit, ist das Ziel deines Lebens? Gott, der dreieinige Gott, hat dich in Gemeinschaft mit ihm berufen, damit du ein Gefäß zu seiner Ehre sein kannst, ein Instrument zu dem höchsten Gebrauch und Nutzen, nämlich zu dienen, dass seine Herrlichkeit groß gemacht wird. O, möge der Herr uns diese Gnade geben und stärken am inwendigen Menschen, und uns selbst einen neuen Eindruck schenken von seiner Herrlichkeit, vor der wir uns niederknien. Amen.